Herzlich willkommen zu meinem Leiter-Podcast und ich danke dir, dass du dir Zeit nimmst, dadurch ein besserer Leiter, eine bessere Leiterin zu werden. Heute möchte ich über das Thema sprechen, wie baut man interkulturelle Gemeinde? Ganz offen gesagt, es braucht Gottes Hilfe dazu, aber es ist etwas, das sich in der heutigen Zeit vermutlich mehr lohnt als je zuvor in der Geschichte, weil überall auf dieser Welt sind Menschen aus den verschiedensten Kulturen in Bewegung und das können wir nutzen für den Aufbau der Gemeinde von Jesus.
Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theiss, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten.
Ja, wie baut man interkulturelle Gemeinden? Bei uns ist es so, dass wir große Gruppierungen haben von Latinos, Spanisch, Portugiesisch Sprechenden, aber auch von Englisch Sprechenden aus dem asiatischen Raum, afrikanischen Raum, amerikanischen Raum. Wie baut man eine Gemeinde mit verschiedenen Kulturen? Offen gesagt, ich weiß auch nicht alles. Ich wünschte mir, ich wüsste alles. Aber was ich tun möchte, ich möchte zwei Dinge tun. Erstens, Gott die Ehre geben heute, dass es überhaupt ziemlich funktioniert. Und das Zweite, ich möchte einige wichtige Dinge mit euch teilen, die wir für uns gelernt haben. Denn egal, wo wir leben in der westlichen Welt, wir stellen fest, Menschen sind unterwegs. Wir haben viele, viele Menschen in unseren westlichen Nationen, die mit Migrationshintergrund bei uns in unseren Ländern sind. Und das birgt große Chancen, aber auch Risiken für den Gemeindebau. Ein paar Chancen, die ich erkenne, ist folgendes. Ich glaube, es ist wie ein Signal an die Zeit, in der wir leben. Hey, wir schaffen es, nicht einfach nur segmentiert, sondern mit verschiedensten Kulturen eine Gemeinde zu sein. Ich finde das ein herrliches Zeugnis für die Kraft des Evangeliums. Ich glaube auch, dass wir daran sehen, was Jesus gesagt hat, dass die Einheit an der Einheit untereinander etwas von der gewaltigen Liebe von Jesus und seiner Toleranz auch für die Menschen sichtbar wird. Und das andere ist, verschiedene Kulturen sind auch eine große Bereicherung in den Frömmigkeitsstilen und wie man eben auch Gott nachfolgt. Ich glaube, dass eine Gemeinde auch signifikant wachsen kann, weil ich auch feststelle, dass viele Entscheidungen für Jesus nicht zuletzt gerade in den Gruppen, die mit Migrationshintergrund bei uns sind, getroffen werden. Und ganz nebenbei, auch gesellschaftlich, können wir sagen, wo eine Gemeinde sich hier investiert, leistet sie einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag zur Integration von anderen Kulturen. Aber es gibt auch ein paar Risiken. Und das ist das, wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen bei uns Jesus kennenlernen und nachher nicht das Empfinden haben oder sehen, dass es einen Platz gibt, auch mit ihrer Kultur in der Gemeinde zu sein, werden sie kaum langfristig in einer Gemeinde bleiben. Und das andere ist, dass verschiedene Kulturen eben nicht nur eine Bereicherung sind, sondern auch Konfliktpotenzial auch in sich bergen. Und mit diesen Konflikten richtig umzugehen, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil sonst können Dinge auch voneinander wegführen. Lass mich noch zwei, drei Definitionen zu Beginn in die Mitte legen. Was meine ich eigentlich mit interkultureller Gemeinde? Eine interkulturelle Gemeinde ist eine Gemeinde, welche unter einer Leitung verschiedenste Kulturen führt und berücksichtigt mit einer Vision und Strategie, wobei die Kultur des Gastlandes Referenz ist. Und ich möchte das ganz kurz ausführen. Das heißt, es geht also darum, dass es eine Gemeinde ist, dass es nicht einfach nur ein Gebäude ist, das verschiedene Kulturgruppen hostet. Das wären dann verschiedene Gemeinden, sonst eine Gemeinde, die hat eben dann eben auch eine Leitung. Und das zeigt sich auch daran, dass man eine Vision, eine Strategie verfolgt und dass die Kultur des Gastlandes Referenz ist, ist aus langfristigen Gründen ganz wichtig. Dazu komme ich dann noch. Wir sagen manchmal bei uns so, wir sind eine Schweizer Gemeinde mit einem hohen Migrationsanteil. Und die zweite Definition, das ist der Begriff kulturelle Integration. Ich möchte es wie folgt definieren. Es ist der Prozess, in dem Menschen die grundlegenden Werte und Verhaltensweisen kennenlernen und in ihrem Umgang mit anderen anpassen, ohne deswegen anders werden zu müssen. Das verstehen wir unter Integration. Also das heißt, Leute werden ihre Kultur im Herzen, wo auch immer, bewahren noch, aber sie lernen die kulturellen Gebräuche und Denkweisen des Landes, in dem sie jetzt sind, respektive auch der Gemeinde, in der sie sind. Und unsere Erfahrungen sind die, dass wir seit 1990 diese Art von Gemeindebau umsetzen. Und ich glaube, wir gehören zu den wenigen Gemeinden auf dieser Welt, in der alle Kulturen in den Leitungsteam der Gesamtgemeinde eben auch vertreten sind und dort auch mitbestimmen und mitleiten. Und ich möchte 5 Grundelemente oder Grundprinzipien mit uns teilen, dass solch ein ein integrativer, interkultureller Gemeindebau wirklich eben auch funktioniert. Und es sind 5 Dinge. Erstens, es braucht eine Überzeugung der Gemeindeleitung. Dann zweitens, es braucht eine einheitliche Vision, Strategie und Prozesse. Das dritte ist, es braucht eine Vielfalt in der Umsetzung der Strategie. Das vierte ist eine primäre Sprache. Und dann das letzte ist, dass die Leitung der verschiedenen Gruppierungen auch mit Menschen geschieht, die einen Hintergrund aus beiden Kulturen haben. Das heißt, des Landes, in dem sie jetzt leben, das wäre bei uns in der Schweiz, und aus dem Land von Menschen, die sie leiten. Und darauf möchte ich kurz eingehen. Das erste ist die Überzeugung der Gemeindeleitung. Das heißt, der Gemeindeleiter braucht eine tiefe Überzeugung in seinem Herzen, dass er das will. Weil ich möchte etwas ganz offen sagen, interkultureller Gemeindebau kostet Nerven und kostet Geld. Und ich bin ganz offen, ich hab in meiner Teenagerzeit, ich habe mit gewissen Kulturen unglaublich Mühe gehabt und habe in meinem Herzen gewisse Kulturkreise wirklich abgelehnt und habe negativ über sie gesprochen. Und ich musste wirklich umdenken. Und für mich war der große Schlüssel in der Bibel der, dass in Epheser Kapitel 2, dass Gottes Wort uns sagt, dass das Evangelium die Feindschaft zwischen den Kulturen, damals waren es Juden und Heiden, aber heute auch zwischen den Kulturen, die wir heute haben, dass es diesen Zaun der Feindschaft wirklich vermag, niederzureißen. Und deshalb denke ich manchmal, dort, wo das sichtbar wird, dort, wo das gelingt, ist ein Zeichen der Kraft des Evangeliums. Aber der Gemeindeleiter, er muss es sehen, er muss eine Überzeugung haben und er muss es wollen. Das Zweite ist, es braucht eine einheitliche Vision, eine Strategie und einheitliche Prozesse. Warum? Das Leitbild oder die Vision, die muss gleich sein. Warum? Weil man sich sonst im Essentiellen nicht einig ist. Und wenn man sich im Essentiellen nicht einig ist, dann kommt es zu keinem gemeinsamen Weg, den man geht. Warum ist die Strategie so wichtig? Warum muss die einheitlich sein? Es geht darum, wie man Dinge tut. Beispielsweise bei uns betrifft es die Predigtserien. Die sind für alle Kulturkreise bei uns gleich. Dass wir einheitliche Schulungsunterlagen haben. Und das ist so wichtig, weil damit signalisieren wir auch, wir auch als Leitung, als Leitungsteams, wir ziehen alle am gleichen Strick, wir gehen in die gleiche Richtung, wir sind eins. Und in Bezug auf die Prozesse braucht es das eben auch. Warum? Ich möchte nur ein Beispiel nehmen. Von den Informationen, die die Gemeinde bekommt, bis hin zur Raumreservation bei uns. Wie macht man das? Wie wird ein Raum reserviert? Wie trifft man ihn an? Wie verlässt man ihn wieder? Wenn man da nicht eine gemeinsame Prozess hat und gemeinsame Wege hat, dann kommt es zu ganz, ganz schwierigen Auseinandersetzungen. Ich sage es jetzt mal so, die Schweizer, die planen dann und dann ist der Raum reserviert für sie. Andere Kulturen sind mehr so spontan, charismatisch. Die kommen dann und sagen, ja, wir haben ja ein Gebetsmeeting, das muss unbedingt hier stattfinden. Und wir hatten oft Friktionen, gerade auch mit unseren Räumen oder mit der Sauberkeit und so weiter. Und hier braucht es gemeinsame Prozesse. Aber dann ist auch Folgendes wichtig. Es braucht eine Vielfalt in der Umsetzung. Ich möchte ein Beispiel machen. Wenn wir von der Kanzel her bei uns einfach nur Schweizerdeutsch predigen würden, dann würden wir damit gewisse Kulturkreise bewusst auf der Seite lassen. Und so haben wir uns zudem entschieden, dass wir in allen Gottesdiensten einerseits die Landessprache eben auch pflegen und auf der Kanzel haben, aber in verschiedenen Gottesdiensten bewusst eben auch die dominierende Sprache oder der größten Sprachgruppe, die dort im Gottesdienst eben auch ist. Das hat viele Vorteile. Ich möchte das nur schnell aufzeigen. Ehepartner mit gemischtem kulturellen Hintergrund können so gemeinsam an einem Gottesdienst teilnehmen. Wir haben viele beispielsweise Ehepaare, wo die Frau einen Latino-Hintergrund hat und der Mann ist ein Schweizer. Und so können sie gemeinsam in einem Gottesdienst teilnehmen und hören das Evangelium eben in ihrer Sprache. Und nicht nur das, sondern wir glauben an einen langfristigen Gemeindebau. Und das heißt beispielsweise, auch die Kinder von diesen Mischehepaaren können ihre Freunde, die sie haben aus Schule und Beruf, können so eben auch in die Gottesdienste einladen. Ich weiß von Gemeinden, die haben sich gewehrt, beispielsweise englische oder deutsch sprechende Gemeinden in anderen Ländern, die haben sich gewehrt, die Landessprache auch aufzunehmen. Und das Problem ist, die Gemeinden sterben früher oder später aus, weil diese Kondos, ihre Kinder, werden nicht dort mehr zu Hause sein können. Oder ich denke an die Kleingruppen. Wir halten diese bewusst in den Sprachen ab, in denen sich die Leute am wohlsten fühlen. Die Schweizer haben es auf Schweizerdeutsch, die Englischsprachigen auf Englisch. Dann haben wir Leute Portugiesisch und wir haben andere Sprachen. Und wir sagen dort im kleinen Rahmen, wo die einige Sprache eben auch verbindet, braucht es keine Übersetzung, sondern die Leute können in der Herzenssprache, wie man es auch sagt, in der Missiologie, können ihren Glauben so eben auch ausdrücken und beten und miteinander im Austausch sein. Auch bei weiteren Umsetzungen lassen wir viel, viel Spielraum. Manche Kulturen sind sehr beziehungsorientiert. Die haben mehr Treffen als andere und das ist okay. Oder wie wir evangelisieren. Wir haben festgestellt, dass Deutschsprechende oder Schweizer, bei denen kommen nicht die gleichen Evangelisationsarten an wie bei anderen Kulturen. Und dort lassen wir bewusst eben auch Freiheit in der Umsetzung. Warum? Die Art und Weise, wie man Dinge tut, muss die Herzen am Schluss der verschiedenen Kulturen erreichen. Ebenso auch mit den Liedern. Ich sage mal, 50% des Liedguts in etwa ist geprägt aus der Kultur, aus der Menschen kommen. Und das Nächste, das ist, dass es eine primäre Sprache gibt. Und ich glaube, dass es langfristig sinnvoll ist, wenn dies die Landessprache ist. Wir pflegen, wie ich schon gesagt habe, diese Landessprache in allen öffentlichen Gottesdiensten, nicht aber in den Kleingruppen, aber von der Kanzel. Und wo das fehlt, formt man eben auch nicht irgendwelche Subkulturen, sondern man formt eine erfolgreiche Kultur, wo Menschen aus dem Gastland, Freunde, die auch Leute mit Migrationshintergrund eingeladen haben, sich eben gleich auch zu Hause fühlen können. Und wie gesagt, wir dürfen nicht an diese Kondos dürfen wir nicht aus dem Auge lassen. Die können die Landessprache oft besser als die Sprache ihrer Eltern, aber vom Gefühl her sind sie manchmal mehr noch kulturell geprägt, vom Hintergrund auch der fremden Kultur. Aber spätestens ihre Kinder, ich nenne sie mal die Tertios, im Sinne der Secondos, Tertios, spätestens die werden zu 80-90% geprägt sein von der Kultur in dem Land, in dem sie leben. Und dann, das für mich ganz, ganz Entscheidende ist, dass diese Sprachgruppen geleitet werden durch Leiter, die Erfahrungen und eine gute Kenntnis haben in beiden Kulturen. Das heißt, in der Kultur des Gastlandes und in der Kultur, aus der die Menschen mit Migrationshintergrund kommen. Warum ist es so wichtig? Wir Schweizer, ich sage mal so, wir haben eine Kultur, die heißt Pünktlichkeit, die heißt teamorientierte Leiterschaft und so weiter. Nicht alle Kulturen ticken so. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass Leiter, die fremdsprachige Gruppen leiten, ein tiefes Bewusstsein haben, wie soll man diese Gruppen leiten. Ich möchte nur ein Beispiel machen. Eine Latino-Kultur ist sehr direkt geleitet. Das kommt auch aus den Ländern, aus denen sie kommen. Wir gehören zu einem der kleinsten Länder auf der Welt und wir haben 7 Leute, die unser Land führen, unser Bundesrat. Das heißt, wir sind viel, viel mehr partizipatorisch, teamorientiert aufgestellt. Und diese Denkweisen, die bringen Menschen auch ganz unbewusst mit in die Gemeinde. Übrigens, ich möchte hier ein Buch auch mal empfehlen. Es ist nicht ein christliches Buch in dem Sinn, aber eines der besten über die Kulturen. Und das ist ein Buch von Erin Meyer. Und sie hat über diese Problematik geschrieben. Und das Buch heißt Culture Map. Möchte ich sehr, sehr empfehlen für Menschen, die diesen Weg gehen wollen. Es ist interessant, dass die Bibel uns eben auch ein Beispiel zeigt bei den Witwen, die sich benachteiligt fühlten in Jerusalem, in der ersten Gemeinde. Wenn wir es anschauen, sehen wir, sie waren nicht jüdischer, aus den jüdischen Kulturen, sondern sie hatten einen griechischen Hintergrund. Und die griechischen Witwen hatten den Eindruck, wir werden vernachlässigt. Und es ist interessant, wie die Gemeinde dann reagiert hat. Man hat nachher 6 Leiter ausgewählt, die schon Teil der Gemeinde waren, die das Jüdische kannten. Aber wenn man die Namen anschaut, sieht man, es waren alles griechische Namen. Und man hat damit bewusst Folgendes gemacht. Die Kultur des Gastlandes hat man damit gestärkt, hat gesagt, hey, ihr seid jetzt hier in Jerusalem, hat aber bewusst Leiter genommen, die ein tiefes Verständnis hatten für die Kultur dieser Witwen mit griechischem Hintergrund. Und ich denke, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte in der Bibel. Und warum es sich lohnt, ist, weil so können Leiter Verständnis für beide Kulturen schaffen und sie können gerade dem fremden Kulturkreis helfen, die Denkweisen ihres neuen fremden Landes besser zu verstehen. Warum es sich lohnt, möchte damit schließen. Für mich ist interkultureller Gemeindebau so ein bisschen eine Vorstufe zum Himmel. Wenn ich denke, wenn bei uns in einem Gesamtgottesdienst dann Menschen aus 50 Nationen dabei sind und alle gemeinsam Jesus loben und preisen, das fühlt sich schon etwas wie im Himmel an. Und es ist eine Bereicherung. Sagen wir so, die Latinos bei uns, die lehren uns Schweizer, dass manchmal die Zeit nicht das ist, was auf der Uhr steht, sondern die Zeit das ist, dass man eben nicht auf die Uhr schaut und sich Zeit nimmt für Menschen. Den Umgang miteinander, Beziehungen, Begeisterung, das tut uns Schweizern gut. Oder von den Internationalen lernen wir wirklich so eine Sensibilität auch für Rassismus, dass wir Menschen nicht ausgrenzen, dass wir sensibel sind mit gewissen Kulturkreisen. Von den Asiaten lernen wir Freundlichkeit. Ich meine, das sind die freundlichsten Begrüßungen sonntags, kommen durch unsere Asiaten. Und das macht eine Gemeinde so schön, so vielfältig und reich. Und ich denke, damit möchte ich vielleicht so auch persönlich zum Abschluss kommen. Es macht einen auch demütiger, weil man lernt, dass die Art und Weise, wie man vielleicht Jesus nachfolgt, seine Anbetung ausdrückt, dass es da noch andere Formen gibt, von denen man lernen kann und die unglaublich bereichernd sind für die Beziehung zu unserem wunderbaren Herrn Jesus Christus. Ich möchte dir sagen, dieser Weg ist kein leichter, aber wenn man gewisse Dinge beachtet, ist es einer der lohnenswertesten, die es gibt. Und wenn ich in unsere Zeit schaue, in unsere Migrationszeit in den westlichen Ländern, muss ich sagen, wenn es je eine Zeit gegeben hat, Gemeinde integrativ, interkulturell zu bauen, ist es diese. Viel Gnade, viel Segen dabei.
Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.